Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind, mit uns auf Gottes Wort hören. Und er will reden durch sein Wort, das ist doch gut. Wir grüßen Sie mit dem Wort aus Johannes 16. Das haben Sie vielleicht heute schon in der Losung gelesen. Jesus Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir können getrost sein. Ein paar kurze Ankündigungen oder Abkündigungen. Sie sind auch wieder eingeladen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gibt ein neueres Lied, das diese Angst und Not und Getrostheit auch aufgegriffen hat. Wir haben es erst einmal hier gesungen. Es ist mit Noten hier vorne an der Leinwand, aber es ist nicht allzu schwer. Ja, er ist unser fester Halt, unser Trost, unsere Hoffnung. Und das hat auch David oft, oft erlebt. Und es gibt einen Lob- und Dankpsalm, der Psalm 34. Der spricht von viel Gutem, aber zwischen den Zeilen merkt man, dass da auch viel Not dahinter steckte, aus dem heraus dieser Dank geboren ist. Und Herr Jesus, dein Wort sagt uns das, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist, wohl dem, der auf dich traut. Und das schenkst du auch immer wieder, auch in schweren Zeiten, auch in Nöten und Sorgen und Ängsten, dass wir diesen Blick zu dir immer wieder haben und dir vertrauensvoll sagen: Auf dich allein, Herr, hoffe ich. Du bist mein Halt, du bist mein Trost. Lass uns das auch heute durch dein Wort erfahren, dass du zu uns diesen Trost und diesen Zuspruch schenkst, dass du unseren Glauben stärkst und dass wir immer noch fester an dir hangen. Danke für diese Zeit, die wir haben dürfen. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Und segne du das Reden und das Hören. Amen.
Wie ist es? Haben Sie schon die To-Do-Liste für nächste Woche aufgeschrieben? Hängt sie schon am Kühlschrank? Müll rausbringen, Kuchen bestellen, das kurze Blaue aus der Reinigung abholen, Fahrradreifen, Luftdruck prüfen oder soll es in den Urlaub gehen? Da gibt es dann auch eine Liste von Dingen, die man nicht vergessen soll. Bücherlisten, Namenslisten, Einkaufslisten, Listen umgeben uns. Und in unserer Bibelstunde heute soll es um eine besondere Liste gehen. Ja, da muss ich ein bisschen das Programm ändern, denn jetzt frage ich erst mal, wer kennt das Ehepaar Inge und Horst Weipert? Ja, mit denen hatte ich jetzt ein bisschen was vor, aber es hilft mir trotzdem, dass Sie sie kennen. Denn Inge und Horst Weipert waren vor einigen Wochen bei uns im Mutterhaus und haben aus ihrem Leben erzählt. Ja, und am Anfang, da haben die was ganz Schlaues gemacht. Sie haben eine Liste erstellt. Sehen Sie mal, ist immer störanfällig. Und Inge legte das so auf den Tisch und sagte: Das ist mein ganzes Leben. Es beginnt natürlich mit ihrer Geburt, eine Lebensliste. Es endet hier mit dem Weihnachtsbenefizkonzert beim Bundespräsidenten. Dazwischen Leben mit Jesus begonnen oder Umzug nach Sindelfingen, Geburt des ersten Kindes, Sportaufführung oder Hochzeit von Markus und Carola und so weiter. Eine sehr interessante Lebensliste. Und ich hatte natürlich gedacht, dass Sie nachher einiges dazu Ihnen sagen können beim Kaffee. Aber es geht tatsächlich heute um Lebenslisten. Eine sehr bemerkenswerte Lebensliste steht im Neuen Testament. Die schauen wir nachher näher an. Jetzt möchte ich Ihnen von einer besonderen Liste erzählen, die in einem der drei ersten Konzentrationslager in Südostpolen spielt. Dort war unter anderem ein Maler inhaftiert. In so einem Lager entstehen auch Listen, Transportlisten, Todeslisten. Aber dieser Maler begann eines Tages, eine Liste von Tagen zu machen. Immer die Tage des nächsten Monats. Und zu jedem Tag malte er etwas, das als ein Symbol der Hoffnung und Beständigkeit angesehen werden sollte. Zuerst malte er bleibende Dinge, die nicht wie die meisten Menschen im Lager eines Tages verschwanden. Er malte die Sonne, den Mond, die Sterne. Dann malte er Bäume und Blüten, die sich immer wieder erneuern. Dann begann er, Kunstwerke dazu zu malen, die bereits Jahrtausende überdauert hatten. Die Pyramiden, Dome, Burgen, Schlösser. Als ihm diese Motive ausgingen, begann er, Verse und Liedzeilen aufzuschreiben. Und so diktierte ihm ein Oberschullehrer in den grauen, erfüllten Tagen des Jahres 1943 den Anfang der Odyssee. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes Odysseus, welcher auf dem Meere so viel unnennbare Leiden erduldet, seine Seele zu retten und seiner Freunde Zurückkunft. Und das mögen diese Todgeweihten auch als Trost gehört haben. Unnennbare Leiden, Seele retten, seiner Freunde Zurückkunft erwarten. Das haben vor ihnen auch andere erlebt. Und von dem an machten alle in der Baracke mit. Abends sagten sie sich Verse, Reime aus der Kindheit, was die Großeltern ihnen gesagt hatten oder die Lehrer. Jede gerettete Erinnerung und jeder überstandene Tag war ein Sieg. Eines Tages fragte ein Häftling, warum beginnen wir nicht mit der Genesis? Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und da waren sie alle auch sprachlos. Warum sind sie nicht schon früher drauf gekommen? Die meisten in der Baracke waren jüdischen Glaubens. Das kannten sie auswendig. Und so begleiteten diese Sätze einer nach dem anderen die Tage des Herbstes 1943 auf ihrer Liste, obwohl viele nach Auschwitz verschickt wurden oder starben im Lager, nahm die Erschaffung der Welt langsam ihren Fortgang. Inzwischen war es sehr schwierig geworden, Material zu finden. Jeder, der konnte, hatte etwas gestiftet. Fetzen und Lappen, Borsten zerbrochener Bürsten, die sie zu Pinseln zusammengebunden haben. Mit Blut und Suppenresten war geschrieben worden, mit Kohle, Blattsud und Kaffeeersatz. Die Genesis-Verse wurden in Hebräisch geschrieben, weil dazu keine Vokale gebraucht wurden. Damit sparten sie Material. Der letzte Satz, den der Maler aufschrieb, lautete: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Dann starb er. Und der Satz blieb stehen. Wie zum Hohn inmitten des Grauens auf der Rückseite eines von Schlägen zerfetzten Hemdes geschrieben. Die Häftlinge nannten die Liste des Malers unsere Lebensliste inmitten ihrer tödlichen Bedrohungen. Und eines Tages stand noch ein frommer Katholik auf, aus einer jüdischen Familie stammend, besorgte sich einen Fetzen Papier und ein Stück Kohle. Er schrieb: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes 1, Vers 1. Und jetzt lese ich Ihnen die Lebensliste des Apostels Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Ich lese nach Luther. 2. Korinther 6, ich glaube, das steht schon da, ein bisschen klein. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Denn er spricht: Ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben nicht irgendeinen Anstoß, damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Was für ein Textanfang! Das steht doch wie eine Leuchtreklame oben drüber, von der Gnade Gottes über diesem ganz realen Christenleben, das dann aufgezählt wird. Wir dürfen das wirklich festhalten. Über allem, was wir als Christen erleben, steht der Zuspruch unseres Herrn. Jetzt ist eine willkommene Zeit, eine angenehme Zeit, denn es ist eine Zeit des Heils. Oh, entschlüpft uns da nicht gleich ein Aber? Könnten wir einem Zeitgenossen heute sagen: Du, es ist jetzt eine Zeit des Heils. Es ist eine gute Zeit. Und was würde ein so angesprochener Mensch uns antworten? Ja, sag mal, von welchem Stern kommst du denn? Liest du keine Zeitung? Hörst du keine Nachrichten? Siehst du nicht diese schrecklichen Bilder von Krieg und Zerstörung? Von Frauen und Kindern auf der Flucht? Von Menschen, die keine Nacht mehr durchschlafen können? Naja, und bei uns geht's auch abwärts. Unserem Betrieb geht's nicht gut. Wahrscheinlich verliere ich meinen Arbeitsplatz. Mit solchen Einwänden, die nicht unberechtigt sind, könnten wir Worte vom Heil abtun und wegwischen. Sie scheinen nicht in unsere Zeit zu passen. Jetzt ist die Zeit des Heils. Das sagt einer, der befürchtet, die Gemeinde in Korinth könnte diese Zeit vergeblich geschenkt bekommen. In den Versen davor, im 5. Kapitel, entfaltet der Paulus, was mit dem Heil gemeint ist, zum Beispiel vom Versöhntsein mit Gott, weil Christus dafür gestorben ist. Und wenn jemand in Christus ist, sagt Paulus, dann ist er eine neue Schöpfung, dann ist alles neu geworden. Jetzt ist die Zeit des Heils. Das sagt einer, der das Unheil am eigenen Leib erfahren hat. In Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Hungern. All das ist seine eigene Lebensliste, seine eigene Geschichte. Es sind seine Angst, seine Schmerzen, seine Schlaflosigkeit in den Zellen des Kerkers, in denen die Machthaber ihn verrotten lassen wollten. Jetzt ist die Zeit des Heils. Das lässt er sich nicht nehmen. Paulus redet nicht leichtfertig vom Tag des Heils und der Zeit der Gnade. Es ist kein Eierpopeia vom Himmel. Er redet diese Sätze aus der Erfahrung des Leides und er redet sie für die Leidenden. Paulus kommt ja regelrecht in Fahrt gegenüber der Gemeinde. Schlag auf Schlag folgt eine schwierige Situation der anderen. Seine Lebensliste kommt nicht als Erfolgsliste daher. Der durch die antike Welt wandernde Missionar erlebte keine romantische Idylle. Seine ganze Existenz war ständig bedroht, brüchig, störanfällig, anfechtbar. Gleich am Anfang dieses 2. Korintherbriefes schreibt er ganz offen davon: Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, in welche Bedrängnis wir in Asien kamen, sodass wir über dem Maßen beschwert waren, über unsere Kräfte, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus macht der Gemeinde nichts vor. Er macht uns nichts vor. Aber trotz aller Not oder besser mit seiner ganzen Not und Endlichkeit bewegt er sich dennoch in der Gegenwart des Heils. Er bleibt unter dem Dach der Gnade und des ihm zugesprochenen Heils. Das ist diese leuchtende Überschrift und zugleich die Klammer über sein ganzes Leben. Er weiß, dass die Korinther gerne etwas mehr Enthusiasmus von ihm erwarten. Etwas Strahlendes, Mitreißendes. Stattdessen halten sie ihn für so einen stotternden Habenichts, der nichts hermacht. Da treten ganz andere Typen in der Gemeinde auf. die können reden wie gedruckt. Und die sind in ihrer Ausstrahlung beeindruckend. Wenn da an der Tafel steht, dass sie kommen, dann kommt die Gemeinde. Aber Paulus tappt nicht in die Falle, jetzt irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung zu machen. Paulus redet nüchtern, ohne Verzierungen, von seiner Lebenswirklichkeit, von seiner Lebensliste. Ganz trocken spricht er von Aufruhr, Gefängnissen, Schlägen, Ängsten, Schlaflosigkeit. Er schildert keine Träume, die er hat und die die Wirklichkeit erträglicher machen könnten. Er wartet auch nicht mit großen strategischen Zielen auf, mit denen man große Gemeinden baut. Er verknüpft die Gnadenlosigkeit, die vermeintliche Gnadenlosigkeit seiner christlichen Existenz mit dem Heil und der Gnade Gottes, die ihn umfängt und die ihn nicht verlässt. Und daran hält er fest, in aller Verlassenheit. Er weicht diesem Leben in seiner ganzen Bedrohung und seinen Zumutungen nicht aus. Ich finde, das kann man jeden Tag x-mal sich klar machen. Da steht einer in dem, wie Gott ihm sein Leben aufblättert. Und nun macht er was ganz Erstaunliches. Das ist kühn, was er da in seiner Lebensliste anführt. Wir lesen Paradoxes. Er spricht von Ehre und Schande, von bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Als Verführer wird er gescholten und ist doch wahrhaftig. Als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchteten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Es klingt, als ob Paulus eine Existenz in zwei Welten und in zwei Zeiten lebt. Ja, ihr Korinther, schaut ihn euch ruhig an, den alten Paulus, den ihr ins Zwielicht rückt, an dem ihr kein gutes Haar lasst, dem ihr sogar absprecht, ein Diener, ein Apostel Jesu Christi zu sein. Und Paulus, er lässt es zu, er führt es sogar auf. Ich muss durch üble Gerüchte, durch Schande, es wird mir einiges nachgesagt. Er lässt es zu, er geht da nicht in Streit. Ihm geht es nicht um das Image des starken Mannes und grandiosen Predigers. Aber, er setzt sein neues Leben in Christus dagegen. Er weiß um Traurige, die trotzdem fröhlich sind, um Arme, die viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Solche paradoxen Lebenslisten kann nur schreiben, wer in Christus lebt, leidet, arbeitet und ihm dient. Wer sich ihm bedingungslos anvertraut und sich durch Bedrängnisse nicht davon abdrängen lässt, Diener dieses Christus zu sein. Wissen Sie, was sein eigentliches Geheimnis ist, so zu leben? Sein eigentliches Geheimnis ist dass Paulus vollkommen seiner Berufung lebt. Denn nach der dramatischen Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus, da ist beim Paulus nichts mehr, wie es vorher war. Paulus ist geblendet von dem Licht, das ihn zu Boden zwingt. Einer, der meinte, den totalen Durchblick zu haben, muss als Blinder seinen Weg fortsetzen, geführt durch andere. Und dann ließ ihm Jesus durch einen Jünger ausrichten: Du bist ein brauchbares Werkzeug in meiner Hand. Du bist ein brauchbares Werkzeug in meiner Hand. Und ich werde dir zeigen, wie viel du um meines Namens willen leiden musst. Da steht nichts von Karriere, von einer rosa Lebensliste. Das ist seine Berufung. Und mir scheint, egal an welcher Stelle man liest, im Galater, im Epheser, im Korinther, immer wieder scheint diese Berufung durch. Von da an lebt er als Apostel und dient seinem Herrn als Verkündiger der einzigartigen Botschaft vom Heil in Christus. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heils. Und jetzt schauen wir auf diesen Christus, der das Heil gebracht hat, und was lesen wir in seiner Lebensliste? Wir lesen von dem Gottessohn, der den Himmel verließ, um ein Mensch zu werden, wie wir, aber ohne Sünde. Wir lesen von Jesus, dem Geduldigen, der heilt und rettet, was verloren ist. Wir sehen den, der predigt und seine Nachfolger schult. Und wir sehen Jesus in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, geschlagen und gegeißelt, gefangen, verspottet und beladen mit der Mühsal und Krankheit aller Gequälten aus allen Zeiten. Wir lesen von Jesus, wie er betet und wacht in Gethsemane, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist. Voller Liebe zu dem, an dem nichts Liebenswürdiges mehr ist. Wir sehen Jesus, das Wort der Wahrheit, der auftritt in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, verleumdet als Verführer und doch die Wahrheit. Verkannt als Gotteslästerer, hingerichtet wie ein Verbrecher, und doch, er ist wahrlich Gottes Sohn gewesen, sagt einer, der dabei war. Wir sehen ihn als den Sterbenden, aber glaubt es, er lebt. Er lebt. Siehe, jetzt ist die vollkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich weiß nicht, wie viele Personen hier im Raum sind, aber jede von ihnen hat eine eigene Lebensliste. Wir könnten diese Glastüren vollhängen jetzt mit ihren Lebenslisten. Das wäre hochspannend und bereichernd. Da schreiben welche vielleicht: Ich hatte eine schöne Kindheit, und der andere sagt, ich hatte eine schreckliche Kindheit. Einer spricht von Flucht und Krieg und Sirenen, die heulten. Und ein anderer schreibt, ich habe mein Abi mit 1 bestanden, dann studiert und einen tollen Job bekommen. Oder wir lesen, geheiratet, 2 Kinder, 1 mit 16 tödlich verunglückt. Oder geheiratet, Ehe zerbrochen, schwere Wege gegangen. Oder eine Krankheit, die mich jahrelang quälte, aber ich habe am Glauben festgehalten. Jemand schreibt vielleicht, ich hatte ein wunderbares Leben, doch mein Alter ist schrecklich. Ich höre schlecht, ich sehe schlecht. Ich komme nicht mehr zurecht und ich bin so einsam. Ihr Lieben, wir schreiben unsere Lebenslisten in der Zeit der Gnade, denn jetzt sind die Tage des Heils. Lassen Sie uns unter diesem Gesichtspunkt die einzelnen Stationen immer mal wieder betrachten und uns vor Augen halten, wie gut uns Jesus da durchgeführt hat und immer noch führt. Als Jünger Jesu Christi können wir in seinem Namen an dem Ort, an den er uns gestellt hat, etwas bewirken, was dem Leben dient. Als Nachfolger Jesu Christi halten wir Zumutungen aus, weil Jesus alles gut hinausführt. Und wir lassen uns nicht rauben, was wir in Christus haben. Glaube, Hoffnung, Liebe und das ewige Leben. Wir nehmen uns einige Minuten Zeit der Stille und vielleicht haben Sie spontan eine Lebensstation aus Ihrer Liste, die Sie jetzt gerade besonders bewegt und worüber Sie mit Ihrem Herrn sprechen wollen. Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Lebendiger Gott, dir sei Dank für meines Lebens Zeit, für deine Liebe und für dein Geleit. Dich rühmt mein Lob, dir sei mein Leben geweiht. Himmlischer Vater, dir sei Dank für deine Führung, für deine Bewahrung, für deinen Segen und dein Wort. Du gabst uns Kraft, du halfst durch alle Not. Herr Jesus, du Einzigartiger, dir sei Dank für den Weg, den du gebahnt hast, zu unserem himmlischen Vater, der du Heil und Segen ausschüttest über uns. Du hast versprochen, bis an der Weltende an unserer Seite zu sein und uns auch im dunklen Tal nicht zu verlassen. In Freud und Leid bist du uns immer nah. Wir bitten dich, dreieiniger Gott, dass du noch viele Menschen zu dir ziehst, dass sie dein Heil und deine Gnade ergreifen und zu einem neuen Leben mit dir durchstarten und dir folgen, wohin du führst. Wir danken dir, dass du mit uns in die neue Woche gehst und wir bitten von Herzen, lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir, in dir ist Freude, in allem Leide. Sie finden es unter der Nummer 388.
Thank you.
doch ein wunderbares Zeugnis, das Menschen über die Jahrhunderte hinweg schon gesungen haben. Ja, und jetzt möchte ich Sie mit dem Segen in diese Woche entlassen. Der Segen des barmherzigen und treuen Gottes geleite Sie in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Bleiben Sie behütet und eine gute Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.